D-Radio Wissen. Update.
Edward Snowden.
Edward Snowden.
NSA und BND.
NSA-Schnüffelei.
Wisst ihr noch, wie lang das her ist? Mehr als 3 Jahre. Vor 3,5 Jahren hatte Whistleblower Edward Snowden aufgedeckt, wie massiv der US-Geheimdienst NSA Menschen überall auf der Welt überwacht. Und ein paar Monate später kam dann raus, der Bundesnachrichtendienst, also der deutsche Auslandsgeheimdienst, hat davon gewusst und der NSA sogar dabei geholfen, europäische Politiker, Behörden und Unternehmen auszuspähen. Der Bundestag hat dazu einen Untersuchungsausschuss eingesetzt. Bisher gab es etwa 130 Sitzungen und heute dürfte mit die spannendste gewesen sein. Kanzlerin Angela Merkel war geladen und sollte sagen, was sie von der ganzen NSA-BND-Sache wusste. Das ist das erste Thema im Update. Ich bin Ann-Kathrin Horn.
Update.
Millionen und Millionen und Millionen von Datenverbindungen aus dem täglichen Leben der Deutschen, ob sie mit ihrem Handy telefonieren, SMS-Nachrichten senden, Webseiten besuchen, Dinge online einkaufen, all das landet bei der NSA. Und da liegt die Vermutung nahe, dass der BND sich dessen in gewisser Weise bewusst ist.
Das hatte Edward Snowden in seinem ersten langen Interview gesagt. Später wurde bekannt, der BND hat der NSA viele Daten zugeliefert und außerdem für die NSA nach speziellen Namen oder Begriffen gesucht und die Ergebnisse dann in die USA weitergeleitet. Die Bundesregierung hat davon, sagt sie selbst, nichts gewusst. Und hätte sie es gewusst, hätte sie es nicht für gut befunden. Abhören der eigenen Bürger und befreundeter europäischer Staaten, das geht gar nicht, hatte auch Kanzlerin Angela Merkel damals gesagt.
Abhören, das geht unter Freunden wirklich nicht. Der Kalte Krieg ist zu Ende.
Die Frage heute im NSA-Untersuchungsausschuss war, hat Merkel wirklich nichts davon gewusst? Und ab wann genau wusste sie was? Merkel hat heute vor dem Ausschuss ausgesagt, die Sitzung war nicht öffentlich, aber Journalisten durften trotzdem zuhören. Für uns war unsere Korrespondentin Sabine Müller mit dabei.
Angela Merkel kam demonstrativ überpünktlich und lächelnd in den Ausschusssaal und schüttelte erstmal ausführlich die Hände von Abgeordneten und Mitarbeitern. Etwas nervös schien sie aber doch zu sein, jedenfalls stellte sie sich bei der Personalienfeststellung mit ihrem Mädchennamen Angela Dorothea Kasner vor. Merkel betonte, sie habe in der Affäre immer auf Aufklärung gedrängt. Als die Fragen der Abgeordneten begannen, wurde sehr deutlich, wie wenig sich die Kanzlerin mit den Einzelheiten der Affäre beschäftigt hat. Mehrmals wiederholte Merkel, sie sei hoffnungsvoll, dass die Defizite im BND abgestellt seien und sich eine solche Affäre in Zukunft nicht mehr wiederholen könne.
Merkel hat heute bei der Befragung gesagt, dass sie erst im März 2015 erfahren habe, dass der BND für die NSA nach bestimmten Schlüsselwörtern in Datensätzen gesucht hat. Der BND hatte angegeben, dass er den Kanzleramtsminister schon früher informiert habe. Der ist für die Geheimdienste zuständig. Also so richtig viele Infos kamen nicht von Merkel. Eigentlich hat sie nur das gesagt, was sie auch vorher schon gesagt hatte. Aber die ganze NSA-Affäre hatte auf jeden Fall große Konsequenzen. Immerhin wurden viele Fehler bekannt, die der BND gemacht hatte. Patrick Sensburg von der CSU leitet den NSA-Untersuchungsausschuss und er hat bei Bayern 2 gesagt, statt um die NSA ging es eigentlich vor allem um den BND.
Aber viele andere Dinge haben sich herausgestellt, die wirklich Mängel des BND waren, wo es Fehler, wo es Rechtsverstöße gegeben hat, die damals noch gar nicht in unserem Blickpunkt waren. Eigentlich ist es fast ein bisschen ein BND-Untersuchungsausschuss geworden.
Die NSA-Affäre hat gezeigt, innerhalb des BND wussten einige Chefs nicht Bescheid, was ihre Mitarbeiter so machen. Und die Regierung wusste auch nicht richtig, was der Geheimdienst macht. Das soll sich ändern. Ein neues Gesetz gibt's schon. Wenn der BND zum Beispiel Ausländer im Ausland überwachen will, muss das erstmal vom Bundeskanzleramt und danach nochmal von Richtern genehmigt werden, damit in Zukunft niemand mehr sagen kann, davon wussten wir gar nichts. Der Ausschussvorsitzende Sensburg ist froh darüber, dass dem BND seit der NSA-Affäre stärker auf die Finger geschaut wird.
Nachrichtendienste brauchen wir, aber man muss sie kontrollieren können und sie müssen sich noch stärker an Recht und Gesetz halten. Und das müssen wir durch einen scharfen Blick auf die Dienste auch dementsprechend gewährleisten.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Im Netz wird Merkel für ihren Auftritt vor dem Untersuchungsausschuss kritisiert. Werner Dahlen meint auf Facebook, die Frau wusste von allem und hat einem fremden Geheimdienst erlaubt, den eigenen Geheimdienst zu benutzen, um Europäer auszuspionieren. Im Normalfall wird so etwas als schwere Straftat gegen den Staat gesehen. Thomas Hielscher unterschreibt seinen Post mit Achtung, Ironie. Man merkt, wie wichtig ihr es ist und auch wie engagiert sie bei der Aufklärung ist. Bei allem, was im Raum an Ungereimtheiten besteht, drängt sie darauf, dass sämtliche Zweifel ausgeräumt werden und im Volk auch Klarheit über diese Sache herrscht. Carsten Jahrmarkt resigniert. Da geht es um Geheimdienstangelegenheiten. Im Zweifel haben wir davon nichts zu wissen. In geheimen Sachen müssen wir Bürger damit leben, dass irgendwann gesagt wird, ist umfassend geklärt, was auch immer das dann heißen mag. Mario Vogelei meint, das Problem des Ausspionierens ist ja, dass es keine Grenzen gibt. Jeder tut es mit jedem. Hätte Merkel das zugegeben, wäre auch ein Aufschrei der Entrüstung durch Deutschland gegangen, aber sie hätte ihre Glaubwürdigkeit behalten. Tada nimmt auf tagesschau.de Stellung zu Merkels Satz, Ausspähen unter Freunden geht gar nicht. Und was heißt das jetzt? Heißt es, die USA spionieren hier nicht? Oder heißt es, die USA sind nicht unsere Freunde? Oder heißt es, wer Freunde hat, der braucht keine Feinde mehr?
Was sonst noch wichtig war?
Die USA haben den Europäern gestern ein Ultimatum gestellt. Bis Ende des Jahres müssen sie sich überlegen, wie sie es hinkriegen, selbst mehr Geld für militärische Verteidigung auszugeben. Denn die USA haben keine Lust mehr, die Sicherheit der Europäer zu bezahlen. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hatte hinterher gesagt, ja, Botschaft ist angekommen.
Die Minister haben auch mit einer klaren Botschaft geantwortet, dass sie bereit sind, hier mehr zu tun.
Auch die deutsche Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen versteht die Kritik der USA.
Es ist ja auch nicht fair, dass die Amerikaner doppelt so viel leisten, wie wir alle Europäer zusammen.
Jetzt muss Deutschland überlegen, ob mehr für Verteidigung ausgegeben werden soll. Im Moment sind es 1,2% der Wirtschaftsleistung, die in diesen Topf fließen. Die NATO sagt, das sind 45 Milliarden Dollar. Anvisiert sind 2%, das wären dann 75 Milliarden Dollar. Die Union sagt, ja, kann man machen. Die SPD und die Opposition sind allerdings ziemlich skeptisch. Jürgen Trittin von den Grünen hat im Deutschlandfunk gesagt, es komme nicht darauf an, wie viel Geld ausgegeben wird, sondern wie das Geld investiert wird.
Wir werfen zu viel Geld aus dem Fenster für traditionelle Abschreckung und wir investieren zu wenig in einen zivil-militärischen Ansatz zur Kriseneindämmung.
Es dürfte also noch eine Weile diskutiert werden, wie Deutschland das in Zukunft machen wird mit dem Verteidigungshaushalt und ob Deutschland mit anderen europäischen Ländern zusammenarbeitet, zum Beispiel gemeinsame Soldatengruppen bildet. In Bonn haben sich heute die Außenminister der G20-Staaten getroffen, also die Außenminister der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer. Das letzte Treffen ist schon 5 Jahre her. Damals hatte die Hälfte geschwänzt, dieses Jahr ist das Ganze schon spannender und alle wollen mit dabei sein. Alle waren nämlich gespannt auf den neuen US-Außenminister Rex Tillerson und wie der sich versteht mit seinem russischen Amtskollegen. Die USA hatten unter Donald Trump ja versöhnlichere Töne angeschlagen, aber auch Trump hatte Russland aufgefordert, die Krim zurück an die Ukraine zu geben. Heute haben beide Außenminister zum ersten Mal miteinander gesprochen. Der russische Außenminister Sergej Lavrov war danach ziemlich einsilbig und sagte nur, Russland mische sich nicht in fremde Angelegenheiten. Das scheint der Tenor bei diesem Treffen zu sein. Miteinander reden ja, aber einmischen nein. Der deutsche Außenminister Sigmar Gabriel will mit dem Treffen erreichen, dass die Länder zusammenarbeiten, statt jeder für sich. Deshalb, sagt Gabriel, sei Bonn auch ein guter Ort für das G20-Treffen.
Am Standort der Vereinten Nationen zu sein, ist deshalb wichtig, weil wir damit natürlich ein Signal der internationalen Zusammenarbeit in einer Zeit senden, wo es doch sehr viele Bewegungen gibt, die versuchen, sich abzuschotten, nationale Alleingänge zu machen. Das ist ein Bekenntnis zu dem, was die Außenpolitik Multilateralismus nennt, also die Zusammenarbeit aller mit allen.
Das Treffen der Außenminister dauert insgesamt 2 Tage. Es gab noch ein wichtiges politisches Treffen heute. In Astana, der Hauptstadt von Kasachstan, gab es heute wieder Gespräche zu Syrien. Mit dabei waren Vertreter der syrischen Regierung und der syrischen Regierungsgegner. Deren Vertreter waren mit Verspätung angekommen, deshalb ging das Treffen erst heute los und nicht schon gestern. Auch Vertreter aus Russland, dem Iran und der Türkei saßen mit am Tisch. Sie wollen die Waffenruhe in Syrien sichern. Nächste Woche werden die Gespräche weitergehen und zwar in Genf. Eigentlich hatten alle gehofft, dass heute eine gemeinsame Erklärung abgegeben wird. Daraus wurde aber nichts. Die syrische Regierung sagt, dass erstmal die Türkei aus Syrien abziehen müsse. Die syrischen Regierungsgegner fordern das Gleiche von Russland.
Und sonst in der Welt?
Wie sähen die USA ohne Einwanderer aus? Um das rauszufinden, haben Aktivisten den heutigen Tag zum Day Without Immigrants erklärt. Die Veranstalter haben Einwanderer dazu aufgerufen, weder arbeiten noch einkaufen zu gehen. Das soll zeigen, Migranten sind wichtig für die US-Wirtschaft. Unternehmen und Institutionen in mehreren Städten beteiligen sich an den Protesten. In Washington und New York bleiben zum Beispiel mehrere Spitzenrestaurants heute geschlossen. Die Aktion ist eine Antwort auf den neuen US-Präsidenten Donald Trump. Er will mehr illegale Einwanderer ausweisen und eine Mauer an der Grenze zu Mexiko bauen. Strenggläubige Juden in Israel finden die Abbildung von Frauen in Werbekatalogen unkeusch. Deshalb bringt IKEA dort eine zensierte Broschüre heraus. Zu sehen sind zum Beispiel Jungen mit Kippa und Schläfenlocken sowie Väter, die vor der Bücherwand heilige Schriften studieren. Frauen gibt es dagegen keine in dem Katalog. IKEA erklärte, die Werbung richte sich speziell an die Haredi in Israel. Sie sind ultraorthodox und halten sich strikt an jüdische Gesetze. Die Haredi machen etwa 10% der israelischen Bevölkerung aus. Bei ihnen widmen sich die Männer dem religiösen Studium und die Frauen gehen arbeiten. Der Katalog hat IKEA Kritik und Spott eingebracht. Im Internet machen sich viele Leute darüber lustig, dass auf den Familienbildern keine Frauen zu sehen sind. Ein Sprecher von IKEA erklärte, das Unternehmen sei sich bewusst, dass die Veröffentlichung nicht dem entspreche, wofür IKEA stehe. In Japan wird ab sofort mehr Elektroschrott gesammelt, um daraus die Medaillen für die Olympischen Sommerspiele 2020 zu fertigen. Das Olympia-Organisationskomitee hat die Bevölkerung aufgerufen, nicht mehr gebrauchte Smartphones, Kameras und andere digitale Geräte zu spenden. Gebraucht werden demnach 8 Tonnen Edelmetalle, um für die Spiele 5000 Gold-, Silber- und Bronzemedaillen herzustellen. Das entspricht mehreren Millionen Handys. Im Moment wird der Elektroschrott nur in Tokio gesammelt, wo die Sommerspiele in 3 Jahren auch stattfinden. Ab April soll dann auch im restlichen Land gesammelt werden.
Wissensnachrichten.
Heute mit Katrin Sielka und guten Nachrichten aus der Malaria-Forschung. An dem Tropenfieber erkranken jedes Jahr Millionen Menschen, viele sterben auch. Einen funktionierenden Impfstoff gab es bisher leider nicht. Katrin, der könnte jetzt gefunden sein.
Es gibt einen neuen Stoff, der in einer klinischen Studie erfolgreich getestet wurde, unter anderem von Medizinern aus Tübingen. Und mit diesem neuen Malariamittel in einer bestimmten, sehr hohen Dosis waren alle Tester, 9 Erwachsene waren das insgesamt, immun gegen den gefährlichen Erreger.
Und was ist da drin in diesem neuen Wundermittel?
Die echten Malaria-Erreger selbst sind da drin, also gereinigte Parasiten aus der Anopheles-Mücke. Das Mittel funktioniert dann im Grunde wie eine Lebendimpfung gegen Masern oder Mumps auch. Und das ist neu. Bisher bestanden Impfstoffkandidaten gegen Malaria nämlich immer nur aus einzelnen Molekülen von diesen Erregern. Und durch ein neues Verfahren ist jetzt das erste Mal möglich, auch die kompletten Malaria-Parasiten zu isolieren. Und das hat sich als wirksam herausgestellt.
Wann kommt diese Impfung, die es da jetzt gibt, auf den Markt? Wann ist die soweit?
Jetzt folgt erstmal eine Feldstudie in einem echten Malaria-Gebiet im afrikanischen Gabun. Die Wissenschaftler hoffen, dass der Impfstoff schon in 2 Jahren dann auf den Markt kommen kann. Problematisch noch, er muss 3-mal verabreicht werden und hält dann am Ende nur 10 Wochen. Das ist gerade ja in Entwicklungsländern wenig praktikabel. Deswegen entwickeln die Tübinger mit Hochdruck weiter. Am Ende, kann noch ein paar Jahre dauern, soll dann eine Impfspritze rauskommen, die ein Leben lang hält.
Bei Malaria ist ja ziemlich klar, was der Auslöser der Krankheit ist. Ein Parasit, der von einer Mücke übertragen wird. Bei Alkoholismus, da kennen Wissenschaftler den Auslöser noch nicht ganz genau. Aber sie haben zumindest neue Erkenntnisse.
Das Bundesbildungsministerium hat dazu eine Langzeitstudie gemacht. Es wollte wissen, wer wird Alkoholiker. Rauskam, dass offenbar Eltern einen größeren Einfluss haben als bisher gedacht.
Inwiefern?
In einer Studie wurden Eltern von Jugendlichen befragt. Dabei kam raus, 1/4 der Eltern hatten wenigstens einmal im Monat einen Vollrausch und deren 12-jährige Kinder hatten dann selber im Erwachsenenalter einen riskanten Alkoholkonsum.
Also Mütter und Väter sind Vorbilder.
Genau, ein Faktor neben anderen, die zu Alkoholismus führen können, aber sie haben Vorbildfunktion.
Und zum Schluss noch ein Pinguin-Krimi.
Korrekt. Wir haben eine Pinguin-Leiche, ist einem Parkplatz in Mannheim gefunden worden. Aber wir haben noch keinen Täter.
Wo kommt dieser Pinguin her?
Es handelt sich um einen Humboldt-Pinguin und kurz vorher war so ein Exemplar aus dem Mannheimer Zoo gestohlen worden. Also kommt er wahrscheinlich da aus dem Luisenpark. Und bei dem Diebstahl hatte man vorher vermutet, hier stecken organisierte Tierdiebe dahinter, die für reiche Auftraggeber im Ausland exotische Tiere für Eigenzoos beschaffen. Das passiert nämlich öfter. Begehrt sind auch bedrohte Arten, vor allem Vögel und Reptilien. Ja, aber dann hätten sich die Diebe in diesem Fall ja nicht auf dem Parkplatz des Pinguins entledigt.
Also da gibt's noch ein bisschen was aufzuklären bei dem Pinguin-Krimi. Danke, Katrin Sieker.
Wetter.
Im Norden und Westen ist es am Abend wolkig, teilweise mit Regen. Im Osten und Süden bleibt es erstmal noch trocken. Nachts kann es aber auch dort stellenweise regnen. Morgen ist es vor allem grau. Es regnet viel. In höheren Lagen kann es auch schneien. Die Temperaturen erreichen 5 bis 10 Grad. Das war das Update. Danke fürs Zuhören, sagt Ann-Kathrin Horn.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf dradiowissen.de.